Ich habe diese Beerdigung zu halten. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen und ich habe nichts vorbereitet. Kein Bibeltext, keine Infos zum Verstorbenen, kein Wort der Hoffnung. Und dann wache ich auf. Es ist wenige Wochen her, dass ich diesen Albtraum hatte und Gott sei Dank, es war nur ein Albtraum. Vielleicht habt ihr hin und wieder auch mal Albträume. Und ich würde ganz blumig sagen, Träume, Albträume sind Fenster in unsere Seele. Sie zeigen, was uns beschäftigt, worüber wir nachdenken. Ich lese in meiner persönlichen Andacht, wenn ich die Bibel aufschlage morgens, das Johannesevangelium. Ich bin jetzt durch gerade. Und viele von euch werden diesen Text kennen, ganz am Ende, als Jesus auferstanden ist, er lebt und er ist seinen Jüngern schon wieder begegnet. Sie wissen eigentlich Bescheid, aber es muss erst noch einsickern. Und dann gehen sie fischen und fangen die ganze Nacht nichts. Und plötzlich dann doch, als Jesus auftaucht und ihnen da sagt, was sie tun sollen. Und dann kommen sie, jetzt haben sie tatsächlich was mitzubringen, haben Fische bekommen. Aber sie sehen, da ist schon ein Kohlenfeuer, das brennt. Und da liegen schon Fische drauf und Brot auch, es ist alles da. Und sie dürfen mitbringen, was sie jetzt noch fangen konnten. Aber es ist schon alles da, es ist alles vorbereitet. Und Jesus sagt zu ihnen, kommt, frühstückt. Kommt, frühstückt. Nach dieser Nacht, in der irgendwie nichts funktioniert hat, glaube ich, waren das unfassbar tröstliche und volle Worte. Kommt, Frühstück. Das waren sie auf jeden Fall für mich. Die haben mich tagelang beschäftigt, wo ich echt den Eindruck hatte, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und wie ich alles hintereinander kriegen soll. Ich habe diese Beerdigung und es war keine Beerdigung, aber... Und dann diese Einladung, kommt, Frühstück. Ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht, aber ich habe schon den Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche, sind immer mehr, die sagen, es ist zu viel. Es ist nicht mehr nur viel, das war ja vor einigen Jahren wirklich schick. Es gehört dazu als Deutscher, dass man viel zu tun hat. Aber ich habe den Eindruck, es werden immer mehr Leute sagen, es ist zu viel. Und mir hat diese Einladung so gut getan. Kommt, frühstückt, bringt gerne mit. Aber es ist auch schon alles vorbereitet. Daniel hat letzte Woche darüber gepredigt, dass Jesus genug ist. Und er hat sehr deutlich gemacht, dass sich das in unserem Leben immer wieder ganz anders anfühlt. Und dass es nicht nur okay ist, sondern einfach auch eine Realität ist, Zweifel zu haben. Dass wir uns immer wieder fragen, wo ist er denn jetzt? Und wieso fühlt sich Jesus immer wieder nicht genug an für mich? Da hat Daniel letzte Woche viel drüber gesprochen und ich würde gerne diese Woche mit euch einen Schritt weitergehen. Sein Punkt war, es ist voll okay, Zweifel zu haben. Es gehört zu unserem Leben dazu. Wir können, wir sollen dann damit arbeiten. Die Predigt hat sich gelohnt. Wenn du sie nicht gehört hast, hör sie dir gerne nochmal an. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen und sagen, wir laufen oft mit dem, was uns beschäftigt, mit dem, wo uns Jesus zu wenig scheint. Wir laufen oft zur falschen Adresse. Wir suchen unser Glück in den Dingen, die diese Welt zu bieten hat. Und es ist nichts Neues, wenn ich sage, die Welt ist nicht genug. Die Welt ist nicht genug. Und wenn wir da, in den Dingen, die diese Welt zu bieten hat, wenn wir da unser Glück suchen, dann frisst sie uns auf. Wenn sie dein Gott ist, die Dinge, die man hier haben kann, wenn diese Dinge dein Gott sind, dann fressen sie dich auf. Vielleicht sagst du, na, ich weiß Bescheid, ich komme schon lange her. Gott ist Gott und keiner sonst. Aber wenn du dich so genau auskennst, wenn du das so genau weißt, vielleicht kennst du auch die Geschichten über das alte Israel, wo der Götzendienst so ganz greifbar war einerseits, wo man wirklich noch so Statuen hatte und Gott in den 10 Geboten verboten hat, dass sie sich irgendwelche machen sollen. Aber schon damals war klar, dass Götzendienst, anderen Göttern hinterherlaufen, nicht nur irgendwas mit Statuen zu tun hat, sondern dass das in uns drin passiert. Der Apostel Paulus schreibt: Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Der Prophet Hesekiel im Alten Testament spricht davon, dass sie sich Götzen in ihren Herzen gemacht haben. Und wir lesen beispielsweise im Buch der Chronik immer wieder davon, dass es auch mal wieder gute Könige in Israel gab. Aber selbst bei den Guten lesen wir immer wieder, dass sie die Altäre der anderen Götzen, die noch auf den Bergen standen, nicht eingerissen haben. Dass sie diesen letzten Schritt nicht gegangen sind, wirklich zu sagen, nichts habe ich damit mehr zu tun. Nie will ich da meine Hoffnung drauf setzen, sondern da gehe ich jetzt mal nicht dran. Und ich fürchte auch, wenn du ganz genau Bescheid weißt und schon lange mit Jesus unterwegs bist, dass es diese Altäre in deinem Leben noch gibt. Ja, Johannes Calvin sagte, unser Herz ist eine Götzenfabrik. Es lässt sich immer neue Dinge einfallen, von denen wir unser Glück erwarten. Gute Dinge, die wir aber zu höchsten Dingen machen, von denen wir unser Glück erwarten. Deshalb starten wir heute eine neue Predigtreihe. Wir orientieren uns dabei an der Bibel und an einem Buch von Timothy Keller. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Weil er einfach das Leben in Scheiben schneidet und aufzeigt, wo wir immer wieder unser Glück von den falschen Dingen erwarten, von guten Dingen, die aber eben nicht genug sind, um unsere Sehnsucht zu stillen. Die Welt und das, was sie zu bieten hat, ist nicht genug. Und wenn sie dein Gott ist, dann frisst sie dich auf. Gott ist im besten Sinne eifersüchtig. Das höchste Gebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit allem, was du hast und bist. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit allem, was du hast und bist. Er ist dein Glück. Er ist das, wovon du träumst. Ich habe euch drei Hinweisschilder, drei Warnschilder mitgebracht für die Götzen in unserem Leben. Das eine sind deine Albträume. Fenster in deine Seele, die dir zeigen, was dich wirklich beschäftigt. Und das müssen nicht nur die realen Albträume sein, die du wirklich nachts hast, sondern vielleicht auch die Albträume, die du tagsüber hast. Wovor hast du am meisten Angst? Wann bist du wirklich am Ende? Albträume können Hinweisschilder sein auf das, woran wir unser Glück hängen. Tagträume können Hinweisschilder darauf sein, woran wir unser Glück hängen, worüber wir ständig nachdenken, was uns begeistert, wo die Gedanken hingehen, wenn doch mal irgendwie Leerlauf ist. Ich habe neulich zum Mittagsschlaf hingelegt, das mache ich fast jeden Tag. Und dann kamen Carina und ich abends ins Gespräch und irgendwie müde und so. Und sie sagte, du hast aber ja wirklich lange geschlafen. Ja, sagte ich, ich habe mich noch mit ChatGPT unterhalten über dieses neue Werkzeug, das wir unbedingt kaufen müssen. Ich habe es neulich im Hauskreis schon gesagt, wir bauen um. Und Werkzeug, das ist was mich ganz viel beschäftigt, das muss man Gutes haben. Tagsträume sind ein Fenster in deine Seele, was dich wirklich begeistert, wo deine Gedanken hingehen, wenn gerade mal nichts anderes ist. Und überbordende Emotionen, unkontrollierbare Emotionen. Emotionen gehören dazu, die sind an und für sich auch mal überhaupt nichts Schlechtes, die sind notwendig. Als Jesus' Freund Lazarus gestorben war, hat Jesus geweint. Geweint, obwohl er wusste, dass er ihn gleich zum Leben erwecken wird. Dass das völlig vorübergehend ist, aber er hat geweint. Es wäre komisch, wenn dir was genommen wird, was dir wichtig ist, und du daran nicht zu knabbern hast. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Kummer und Verzweiflung, aus der du nicht mehr rauskommst. Es gibt einen Unterschied zwischen Ärger und Amok. Vielleicht kennst du das von dir, dass es Emotionen gibt, wo du dich selber fragst, was gerade mit dir passiert. Wo dir bewusst ist, dass das jetzt niemandem eine Hilfe ist. Aber du kriegst dich nicht gepackt. Das sind Hinweisschilder. Deine Tagträume, deine Albträume und die Emotionen, die dich völlig aus der Bahn werfen. Auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und wie gesagt, Gott ist im besten Sinne eifersüchtig. Und die Welt ist nicht genug. Sondern wenn sie dein Gott ist, frisst sie dich auf. Man sagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Wer um jeden Preis reich werden will, hat nie genug. Er wird aufgefressen, weil er alles andere im Leben hinten anstellt und verliert. Aber auch die wirklich guten Dinge, eine glückliche Familie, das wird auch im Neuen Testament sehr hoch gehängt. Da wird erwartet, dass wir investieren. Aber es kann auch passieren, dass wir gefangen sind in unserer kleinen, heilen Welt. Eine Freundin sagt mir vor einigen Jahren, eure Kinder brauchen euch. Aber sie brauchen euch auch als Menschen, die mehr sehen als nur Familie. Gute Dinge. Aber es wird gefährlich, wenn sie zu höchsten Dingen werden. Deshalb, woran hängt dein Glück? Was ist dein Gott? Was beherrscht deine Albträume? Was beherrscht deine Tagträume? Und wo merkst du, so will ich gar nicht handeln, aber ich komme hier nicht aus meiner Haut? Wir haben Samstag dieses Seelsorgeseminar. Wenn du noch nicht angemeldet bist, heute geht's noch. Über Churchtools anmelden. Ist nicht nur für die, die nachher mal in diesem Team dabei sein wollen, sondern auch, um miteinander einfach bessere Gespräche führen zu können. Und vor einigen Jahren habe ich mich mal angemeldet für einen Seelsorgetermin, weil ich gemerkt habe, im Umgang mit meinen Kindern bin ich nicht da, wo ich gerne wäre. Da kommt immer mal so eine kalte Strenge durch. Und ich will ja konsequent sein, aber da kommt immer mal so eine kalte Strenge durch, wo ich ihnen nicht mehr mit Liebe begegne, sondern nur noch mit Gesetz. Was sind deine Tagträume, deine Albträume, die Emotionen, die dich wegreißen? Gott ist im besten Sinne eifersüchtig, aber das fühlt sich nicht immer gut an. Ich habe euch eine gruselige Geschichte mitgebracht, aus 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Vielleicht kennst du diese Geschichte schon lange, du weißt, wie sie ausgeht, es wird alles gut, aber lass das mal wirken. Töten und als Opfer für mich verbrennen. Deinen einzigen Sohn, Isaak, den du lieb hast. Aber am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagereisen, in denen es wahrscheinlich in Abraham gearbeitet hat, war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Da war wohl irgendwas an Vertrauen da. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham! Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel her. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Jetzt weiß ich, dass du gehorsam bist, ist die Übersetzung hier. Eigentlich steht da, dass du Gott fürchtest. Und wenn von Gott fürchten die Rede ist in der Bibel, dann ist das keine nackte Panik, obwohl man das bei dieser Geschichte durchaus denken könnte, sondern eine zitternde, staunende Dankbarkeit, dass Gott mir mit Liebe begegnet. Im Psalm 130 heißt es, du schenkst Vergebung, damit wir dich fürchten. Eine vor Staunen zitternde Dankbarkeit, dass Gott mir mit Liebe begegnet. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst, sagt Gott. Und ich muss immer denken an so einen, wenn man das einen Witz nennen will, eine Geschichte über eine Prinzessin, die sich unsicher war, ob denn die Männer, die da alle Schlange stehen, für sie wirklich sie lieben oder nur ihren Besitz. Und dann kommt einer und er meint es gut und sie stellt ihm eine Aufgabe und er löst die so gerade eben. Aber er kommt auch nur so gerade eben mit dem Leben davon. Es war widerlich, es war brutal. Und dann kommt er zurück und sie sagt, jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Und er sagt, ich weiß, dass du mich nicht liebst. Weil du mir das zugemutet hast. Und daran muss ich immer wieder denken. Bei dieser Geschichte, weil wir uns doch Fragen stellen, was hier passiert. Und wieso Gott sowas fordert. Auch wenn am Ende alles gut ist. Zunächst mal, wir lesen ja nichts von Isaak. Und denken uns, selbst wenn am Ende alles gut ist, der muss doch ein Leben lang einen Schaden gehabt haben. Wir wissen nicht, was Gott getan hat, aber wir sehen es auch sonst in der Bibel, dass sehr deutlich ausgewählt wird, was erzählt wird und was nicht. Und das Thema war hier nicht Isaak, sondern Abrahams Opferbereitschaft. Darum geht's. Und dazu zwei Dinge. Das eine ist, es ist gut, wenn du diese Geschichte gruselig findest. Aber nicht, weil du es besser wüsstest als Gott, sondern weil du in einer Kultur aufgewachsen bist, die geprägt ist von diesem Gott. Du gruselst dich nicht, weil du es besser weißt als Gott, sondern weil du in einer Kultur aufgewachsen bist, die von diesem Gott geprägt ist. Für Abraham war das sicher auch gruselig, aus verschiedenen Gründen, seinen Sohn zu opfern. Aber das war längst nicht so abstrus wie für uns heute. Denn in den Völkern drumherum passierte das immer wieder. Dass buchstäblich Kinder getötet und verbrannt wurden, um sie irgendwelchen Götzen zu weihen. Das ist für uns undenkbar, aber das passierte damals in den Völkern drumherum immer und immer wieder. Wir lesen davon in der Bibel. Und dass wir das heute so völlig undenkbar finden. Das liegt daran, dass wir in einer Kultur aufgewachsen sind, die von diesem Gott, dem Gott der Bibel, geprägt ist. Der immer und immer wieder, 4, 5 Stellen sind es in der Bibel, verbietet, Kinder zu opfern, anders als die Völker drumherum. Und dann macht es plötzlich Sinn, am Ende wird ja alles gut und er hatte nie was anderes vor. Gott hat nicht irgendwann seine Meinung geändert. Ah, mit dem Abraham, ja gut. Aber die anderen Kinder, nein. Gott war immer schon dagegen. Aber für Abraham war das nicht so völlig aus der Welt, sondern die Götzen drumherum, die ja tatsächlich nur tote Götzen waren, die verlangten das von den Menschen auch. Und der Gott der Bibel war immer schon dagegen. Und deshalb hat er sich das nicht zwischendurch anders überlegt. Sondern von hinten her gelesen, war immer schon klar, dass es dazu nicht kommen würde. Weil er der Gott ist, der das verboten hat. Und der dann doch bis heute die Kultur geprägt hat, in der wir leben. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er: Der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum: Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. So wie er zu seinem Sohn vorher gesagt hatte: Wo ist das Opfertier? Gott wird schon dafür sorgen. Auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Worum geht es in dieser Geschichte? Zwei Dinge. Das eine war Abraham völlig klar und das andere vielleicht noch gar nicht oder nur ansatzweise. Das eine, es ging um die völlige, rückhaltlose Liebe Gott gegenüber. Oder eben Gottes Furcht. Das vor Staunen zittern, die Dankbarkeit, dass Gott mit Liebe begegnet. Und der Wunsch, ihm ganz zu gehören und ihn allein anzubeten. Von ihm allein mein größtes Glück zu erwarten. Da war sicher auch ganz zärtliche, väterliche Liebe zu seinem Sohn. Dein einziger Sohn, den du liebst. Aber da war noch viel mehr. In der Kultur damals war der erstgeborene Sohn die Familie. War der erstgeborene Sohn dein Status? In der Jugendsprache spricht man verächtlich ironisch vom Harzen. Auch wenn es Harz IV nicht mehr gibt, das sind die Leute, die nur auf dem Sofa hocken und davon leben. Nicht, dass das meine Meinung wäre, aber davon spricht man, Harzen. Jede Kultur hat die Leute, auf die man herabschaut, die es im Leben zu nichts gebracht haben. Und damals waren das die Leute ohne Kinder. Weil ihre Familienlinie enden würde, weil es dann nicht weiterging. Es war so wichtig, einen Namen zu haben, der Generationen überdauert. Und Abraham stand vor dem Nichts. Er hatte früh in seinem Leben die Zusage Gottes bekommen: Mach dich auf den Weg, verlass dein Vaterland, alles, was dir wichtig ist, alles, was du dir schon aufgebaut hast. Geh irgendwo hin, ich sag dir noch wohin. Ich will dir Nachkommen schenken und dich zu einem großen Volk machen. Und er hat Jahrzehnte darauf gewartet und es kam kein Kind. Und irgendwann endlich, wirklich nach Jahrzehnten, als es biologisch schon viel zu spät war, da kommt dieses Kind. Da ist die Familienlinie gesichert. Da ist man endlich jemand und kann es bleiben über Generationen hinweg. Und nicht nur die väterliche Liebe, sondern den ganzen Lebensentwurf stellt Gott in Frage, wenn er sagt: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, töte ihn und verbrenne ihn als Opfer. Es geht um die Frage, worauf Abraham sein Leben baut. Was ihm wirklich wichtig ist. Was wirklich von ihm bleiben soll. Liebst du wirklich mich, fragt Gott, oder nur das, was ich dir geben kann? Liebst du wirklich mich oder nur die Vorstellung, dass dein Name Generationen überdauern wird, dass du es zu etwas gebracht hast, dass dein Leben gelungen ist, dass deine Familie funktioniert hat? Das war das, was Abraham klar war. Darum geht's. Worauf setze ich mein Vertrauen wirklich? Nochmal, im Kontext einer Kultur, die wusste drumherum, ist das völlig normal, kommt es immer wieder vor, dass Kinder als Opfer verbrannt werden. In diese Kultur hinein, fragt Gott, liebst du wirklich mich? Das war das, was für Abraham offensichtlich war, worum es geht in dieser Geschichte. Und das Zweite war für Abraham längst nicht so offensichtlich, vielleicht gar nicht. Plötzlich steckt da im Dickicht dieser Widder. Und der Sohn kommt mit dem Leben davon. Aber 2000 Jahre später, in diesen Hügeln, in dieser Hügellandschaft, man weiß nicht genau, ob es der gleiche war, aber in diesem Gebiet, da wird ein anderer Erstgeborener auf Holz gelegt. Und so wie die Bibel das deutet, als Opfer dargebracht. Und da kommt keine Stimme vom Himmel, sondern Jesus stirbt. Weil Gott seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, hergegeben hat. Seinen einzigen Sohn, den er lieb hat. Man hört manchmal so, ich will doch nicht an Gott glauben, der seinen einzigen Sohn hergibt. Das ist ja gerade der Witz an der Geschichte. Das ist ja gerade der Skandal, dass Gott selbst dazu bereit ist. Das ist ja kein Gott, dem das egal gewesen wäre. Ach, mein Sohn, naja, komm. Sondern es war auch sein einziger Sohn, den er lieb hatte. Und sogar den war er bereit herzugeben. Das schreibt Paulus, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn Gott das getan hat, nicht leichtfertig seinen Sohn abgeschoben, sondern wenn er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn herzugeben, den er lieb hat, wenn er sogar das getan hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollten wir ihm dann nicht vertrauen können? Wie sollten nicht wir antworten können und sagen, jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Wenn du selbst dazu bereit warst. Und wenn das in uns Gottesfurcht auslöst, wenn das uns vor Staunen zittern lässt, vor staunender Dankbarkeit zittern lässt, dass Gott uns mit dieser Liebe begegnet, dann haben wir die Kraft, die Altäre der Götzen in unserem Leben einzureißen. Dann haben wir den Mut, schwierige Entscheidungen zu treffen. Ob wir Gott dienen oder den Götzen, das wird häufig erst da sichtbar, wo wir uns entscheiden müssen. Wo wir eine Entscheidung zu treffen haben, ob wir Gott gehorsam sind oder den einfachen Weg gehen, ob wir mitmachen oder gegen den Strom schwimmen. Ob wir Gott oder den Götzen dienen, das wird erst da deutlich, häufig erst da deutlich, wo wir uns entscheiden müssen. Nicht dadurch, dass wir hingebungsvoll singen, auch wenn das gut ist, sondern da, wo wir uns entscheiden müssen. Und diese Entscheidung zu treffen, nicht um etwas von Gott zu bekommen, lass mich in den Himmel, nicht um etwas von Gott zu bekommen, sondern weil wir ihn lieben, das gelingt da, wo wir dankbar staunen, dass Gott sogar seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, hergegeben hat. Wir hatten vorher die Hinweisschilder, deine Träume, deine Albträume und die überbordenden Emotionen. Vielleicht kannst du sie nutzen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, um mal hinzuhören. Aber es mögen auch die Situationen kommen, wo dir tatsächlich etwas genommen wird in deinem Leben. Und bitte marter dich dann nicht kaputt. Was ist noch falsch in meinem Leben? Nachfragen ist sicher gut, aber mach dich nicht kaputt daran. Aber du hast zwei Wege zu reagieren, wenn dir etwas genommen wird, das dir großes Glück bedeutet. Du kannst gehen in die Verzweiflung oder die Bitterkeit. Wie gesagt, Kummer, es wäre komisch, wenn es anders wäre, aber du kannst gehen in die Verzweiflung oder Bitterkeit. Du kannst, so wie das Hiob ans Herz gelegt wurde, Gott absagen. Gott, wenn du mir das nimmst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Gott, wenn das passiert, dann kann es dich nicht geben. Du kannst anfangen, über seine Gebote hinwegzugehen. Ich habe alles gegeben für diese Frau, dieses Kind, diese Firma und jetzt kriege ich das zurück. Dann ist mir auch alles egal. Dann nehme ich mir halt auf anderen Wegen, was ich zu brauchen meine. So kannst du gehen in die Verzweiflung oder die Bitterkeit. Aber wenn dir vor Augen steht, vielleicht dann neu und bewusster vor Augen steht, was Gott für dich gegeben hat, wenn du neu glauben kannst, dass er wirklich vertrauenswürdig sein muss, wenn er das tut, wenn du das sehen kannst und sagen, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, dann kannst du mit Abraham in die Berge gehen. Und sagen, mag sein, dass du mir das nimmst und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen soll. Aber wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich bin gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 73. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wir haben Donnerstag im Hauskreis zusammengesessen, in unserem Männerhauskreis, und dann wurde die Frage gestellt, was ist dein Lieblingsbuch in der Bibel? Zweimal wurden die Psalmen genannt, weil sie unser Leben begleiten können in den Höhen und den Tiefen. Ich habe nicht die Psalmen genannt, aber mir hat so oft schon Psalm 62 weitergeholfen. Wenn ich wirklich zu kämpfen hatte, wenn ich den Eindruck hatte, dass in meinem Leben etwas genommen wird, dass ich nicht das bekomme, was ich zu brauchen meine. Und ich weiß, dass es anderen weitergeholfen hat, wo sie in die Verzweiflung hätten gehen können oder sich schon drin befanden. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Nicht das, was ich zu verlieren meine. Nicht das, was mir Angst macht. Er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Nicht in der Beförderung, in dem Auto, in einer gelingenden Ehe, in geratenen Kindern. Er ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Tim Keller schreibt, viele haben es erfahren und weitergegeben. Dir wird erst dann klar, dass Jesus alles ist, was du brauchst, wenn er alles ist, was du hast. Dir wird erst dann wirklich klar, dass Jesus genug ist, dass er alles ist, was du brauchst, wenn er alles ist, was du hast. Wir reißen die Altäre der anderen Götter oft erst ein, wenn wir uns entscheiden müssen. Und das fühlt sich oft an, als wollte Gott uns umbringen, das Herz bei lebendigem Leibe rausreißen. Aber tatsächlich finden wir in der Bibel immer wieder Geschichten von Menschen, bei denen es danach aussah, als wollte Gott ihnen das Herz herausreißen. Und im Rückblick wird deutlich, dass er sie frei gemacht hat von Götzen, die sie aufgefressen hätten. Der junge Träumer Josef, der verraten wird, zweimal gleich in einem Kerker landet. Aber was hatte er seine Brüder gepiesackt mit seinen großen Träumen, ihn auf die Nase gebunden, wohin er es im Leben mal schaffen würde? Und nach diesen Erfahrungen konnte er seine Position, die er tatsächlich bekommen hat, nutzen, um ein Segen zu sein. Dass Mose, der bereit war, alles für sein Volk zu geben und dafür über Leichen ging. Und erst ganz bei Gott ankommen musste. Ich habe euch neulich erzählt von dem Vater eines anderen Pastors, der über sein eigenes Leben sagte, mit seiner Lähmung, die ihn irgendwann ereilte. Ich bin dankbar, sagt er, für diese Krankheit, für diese Lähmung. Sonst wäre ich Gott davongelaufen. Wenn du den Eindruck hast, dass dir etwas genommen wird, dann ist es sicher gut, hinzuhören, was Gott dir sagen möchte. Aber du brauchst dich nicht kaputt sorgen, sondern du kannst dir die Frage stellen, wie sieht es aus, wenn ich Gott hier jetzt vertraue? Wie sieht es aus, wenn Gott wirklich mein größtes Glück ist? Wie sieht dann mein Leben aus in dieser Situation? Wie sollte ich handeln? Die Welt ist nicht genug. Wenn sie dein Gott ist, frisst sie dich auf. Wenn sie dein Herz nicht füllt und dich fallen lässt, wenn du versagst. Ich möchte dich einladen, dass du Gott dein Vertrauen schenkst. Vielleicht in der Situation, in der du gerade stehst, wo du den Eindruck hast, dass dir etwas genommen wird. Vielleicht zum ersten Mal diesem Gott, der fordert. Aber so viel mehr schenkt. Diesen Gott, der zulässt, dass uns immer wieder das Liebste genommen wird. Aber der sein Liebstes gegeben hat für dich. Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Er ist der eine Gott, der, wenn du ihn findest, dich wirklich erfüllen kann. Und der, wenn du versagst, dir wirklich vergeben kann und möchte. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten und dann wollen wir singen. Für Gott, der groß ist, der genug ist und dem alle Ehre gebührt. Vater, wir stehen vor dir und wenn sie uns trifft, dann zittern wir vielleicht mehr aus Erschrecken über diese Geschichte als vor staunender Dankbarkeit. Aber wir bitten dich, dass du unsere Blicke lenkst damit wir zitternd staunen über die Liebe, mit der du uns begegnest. Wir bitten dich, dass du dir Raum schaffst in unserem Leben. Wir möchten unser Vertrauen auf dich setzen. Vergib uns, dass es so viel andere Altäre in unserem Leben gibt, dass wir so viel anderen Dingen hinterherlaufen. Wir kennen es immer wieder und wir wollen es jetzt bekennen, dass sie uns nicht satt machen, dass sie uns nicht erfüllen. Wahrscheinlich können viele von uns sagen, du gibst uns so viel Gutes und wir sind dankbar dafür. Aber erbarme dich unser, dass du unser größtes Glück bist. Denn du bist es wert. Amen.